Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Und den ersten Menschen habe ich auch erst mit 42 umgebracht.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Willkommen, bienvenue, welcome in eurem kleinen Lieblingskabarett des achtsamen Mordens. Den ersten Menschen erst mit 42 umgebracht, ich bin mir einigermaßen sicher. Die ersten illustren Leichen im Keller der Frau Wollner stapelten sich da schon deutlich früher.
Bitte mal, ich bin noch lange keine 42, ja. Also ich glaube, du bist an der 52 näher als ich an der 42.
Das ist eine bodenlose Unverschämtheit.
Ist auch, glaube ich, gar nicht wahr, aber du weißt, Mathe war noch nie meine Stärke. Ist natürlich eine neue Serie auf Netflix ab dieser Woche, Achtsam Morden. Nicht mit Tom Westerholt, auch nicht mit Tom Hardy, den hatten wir letzte Woche, sondern mit dem dritten Tom im Bunde, nämlich Tom Schilling in der Hauptrolle, mit dem wir uns für euch getroffen haben.
Also Text, das ist das Allerwichtigste. Gibt ganz viele Schauspieler, die das bestätigen. Laurence Olivier zum Beispiel sagt, oder Anthony Hopkins, du musst das muss das Wenigste sein, um was du dich kümmerst. Alles andere ist so viel, sonst nimmt es hier so viel von dem, was noch möglich ist.
Was für ein toller Typ, stelle ich immer wieder fest. Übrigens nicht nur in der Serie 42, sondern lustigerweise auch in echt. Selbst wenn er immer noch aussieht wie 24. Gute Gene und so, schätze ich zumindest. Außerdem bei uns zu Gast ist in dieser Woche Leni Riefenstahl, die einen Film über Sandra Maischberger gedreht hat?
Fast, ganz nah dran. Es war dann doch eher Sandra Maischberger, die einen Film über Leni Riefenstahl gedreht oder besser produziert hat und mit der ich mich auch getroffen habe. Also mit Sandra Maischberger, nicht mit Leni Riefenstahl.
Das wäre auch wahrscheinlich, also dann wüsste ich gerne, wo du den DeLorean geparkt hast. Ja, so herum ergibt es natürlich mehr Sinn, ganz klar. Riefenstahl heißt die Doku, die ab Donnerstag im Kino ist. Genau wie Anora, das ist der neue Film vom ewigen Regie-Prodigy Sean Baker. Den stellen wir euch natürlich auch noch vor, also seinen neuen Film. Also, auf die Plätze, fertig, Mord.
Ich, Probleme, du die Lösung.
Drogen, Prostituierte, Waffen.
Alles keine gute Mischung, wenn man mich fragt.
Meine Familie lebte sehr gut davon, leider ohne mich.
Ich weiß, dass du nichts für mich ändern willst. Vielleicht aber für Emily. Vielleicht ist das hier was für dich.
Achtsamkeit? Dein Ernst?
Ich fand das total scheiße.
Björn Diemel, 42, gespielt von Tom Schilling, 42, ist hier in Achtsam Morden ein Anwalt in einer ziemlich zwielichtigen Kanzlei, in der er ganz speziell für einen Mafia-Boss zuständig ist, gedreht für Netflix nach der euch vielleicht bekannten gleichnamigen Romanreihe von Carsten Dusse.
Björn hasst seinen Job einigermaßen, macht ihn aber, weil er ihm, seiner Frau Katharina und seiner vierjährigen Tochter Emily eben ein einigermaßen unbeschwertes Leben in einer Umwelt aus viel Geld haben und Besitz beschert. Auch wenn die Kohle schon lange weder ihn noch seine Frau mehr irgendwie glücklich macht, das spürt man zwischen den beiden. Sie übrigens, gespielt von Emily Cox aus Jerks, überredet ihn, doch vielleicht mal was gegen sein permanentes auf 180 sein zu tun.
Der Atem ist das zentrale Werkzeug der Achtsamkeit. Sie blenden alles aus, was nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat.
Und damit verändere ich die ganzen Arschlöcher um mich herum, ja?
Ja, Björn geht widerwillig zu einem Achtsamkeitstrainer und lässt sich was übers Atmen und die Konzentration auf immer nur eine Sache zur selben Zeit erzählen. Und dann überschlagen sich die Ereignisse und ich würde an dieser Stelle absolut dafür plädieren, hier sehr vage zu bleiben. Denn dieser Mafia-Boss-Klient, den Björn für seine Bosse seit Jahren verteidigen muss, der killt einen Widersacher und zwar auf offener Straße beziehungsweise einem offenen Parkplatz vor einem geparkten Bus voller Schüler mit Handys. Und die filmen das und zwar alle.
Ja, blöd gelaufen. Der Mafia-Boss muss jetzt sehr schnell untertauchen. Björn ist dafür zuständig und weil er eh gerade auf dem Weg in ein paar Tage Urlaub war mit seiner vierjährigen Tochter in einer der vielen abgelegenen Villen des Mafia-Bosses an einem See, soll er ihn einfach gleich im Kofferraum seines Autos mit dahin nehmen und dort verstecken und dabei also bei dieser Flucht raus aus der Stadt. Naja, da
passierte es. Wie ein himmlisches Strahlen aus den schwarzen Wolken meiner Seele spürte ich in mir eine völlige Ruhe.
ja, da passierte dann das, was uns letztendlich zum Titel der Buchreihe und auch zum Titel der Serie führt. Und das hat mit dem Kofferraum, mit Parken in der Sonne, mit viel Zeit und am Ende mit einem Gartenhäcksler und einem See zu tun. Problem gelöst, könnte man sich fragen, nicht ganz, denn die Mafia-Bande wartet natürlich dringend auf Anweisungen vom wortwörtlich sehr untergetauchten Boss aus dem Exil, und die überbringt der immer skeptischer werdenden Bande ab jetzt Anwalt Björn. Es hat mich ungefähr, also im Rückblick würde ich sagen, 2, vielleicht höchstens 3 Minuten gekostet. Dann war ich drin. Dann war ich komplett absorbiert und eingesogen. Netflix hatte uns ja erstmal nur 3 Folgen online gestellt zum Schauen vor dem Interview mit Tom Schilling. Ich war maximal genervt, als diese 3 Folgen rum waren, nämlich einfach, weil es nicht mehr gab. Gott sei Dank, ein paar später gab es dann die restlichen Folgen dieser gesamten Staffel auch noch. Und ich habe mich selten bei einer Krimiserie, die schon auch ein paar echt härtere Elemente hat, doch so gut amüsiert, muss ich sagen.
Also deine Work-Life-Balance will ich nicht haben. Oder vielleicht auch doch gerade. Ich fand's auch, ich war auch sofort drin. Ich hatte auch sehr viel Spaß, weil das so eine Serie ist, die man unglaublich schnell weggucken kann, wenn man denn alle Folgen zur Verfügung hat. Ich hatte sie.
8 Folgen, jeweils 30 ungefähr. Ne?
Und ich fand es großartig, wie Tom Schilling diesen Anwalt spielt.
Ein getriebenen Typ.
Der wirklich immer auf 180 ist, wo ich denke, gleich hat er Bluthochdruck, der kippt doch gleich um, der hat Puls, der ist immer in Aktion. Mhm. Und das führt einfach zu wunderbar absurden Situationen, wenn es zum Beispiel ein Mafia-Treffen in einem Kinderladen oder Kindergarten gibt und sich diese schweren Kerle, die, weiß ich nicht,
Tarnung ist alles,
was sie alles auf dem Kerbholz haben, dann auf viel zu kleinen Stühlen an einem viel zu kleinen Tisch sitzen.
Ja.
Marc Hosemann fand ich großartig.
Als hochpulsigster von allen.
Ja, ich kenne die Bücher nicht, deswegen habe ich da keine Vergleichsmöglichkeit. Aber ich habe sehr viel aus dieser Serie mitgenommen, auch für meine eigene Achtsamkeit. Keine Angst, ich habe mir noch keinen Häcksler angeschafft. Ich habe eine Heckenschere.
Sollte mich das beruhigen vielleicht oder eher die Nachbarn bei euch in der Laube? Man weiß es nicht. Was mir gut gefallen hat, ist genau dieser Spagat und auch diese Tempowechsel. Denn all die Szenen, also ab da, wo Shit the Fan hits, und das könnt ihr jetzt aus dem, was wir erzählt haben, natürlich ablesen, dass es für diesen Mafia-Boss da im Kofferraum nicht so besonders gut ausgeht und dass das zu weiteren und weiteren Problemen führt. Aber das sind die Szenen, wo Tom Schilling, was er ja auch hat, dieses Gespür für so eine Mischung aus Panik, Hektik und ich raste gleich aus. Und das immer wieder im Wechsel mit den Szenen, wo wir ihn bei diesem Achtsamkeitstrainer sehen, wo er also die Dinge lernt, die er dann später versucht, in diesem Chaos, das er selber angerichtet hat, anzuwenden. Das ist so toll. Mal ganz abgesehen davon, dass die unheimlich gut recherchiert sind, diese Achtsamkeitstrainings-Szenen, weil es tatsächlich ein Thema ist, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Nicht, dass man es mir anmerken könnte.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, es ist, wir reden hier von jahrelangen Prozessen, liebe Frau Wollner.
Okay.
Da muss man mir auch mal ein kleines bisschen, muss man mir auch mal Geduld entgegenbringen und ein bisschen Zeit lassen für die Achtsamkeit. Und was da gesagt wird in diesen Trainings, hat wirklich Hand und Fuß. Das ist jetzt kein für eine Serie geschriebenes, blödes Geschwafel, sondern also guckt euch das sehr gerne an, habt Spaß an diesen Mafia-Szenen und nehmt gleichzeitig was mit aus diesen Achtsamkeitsszenen. So ging es mir zumindest, dass ich mich an vieles erinnert fühlte und gedacht habe, ja, es stimmt, dem sollte ich mich auch ein bisschen häufiger zuwenden.
Ich wollte gerade sagen, du musst es dann aber auch umsetzen.
Ja, ich muss es dann auch umsetzen. Ich bin dabei, es umzusetzen.
Tom Schilling auch.
Es ist 10 Uhr morgens, kurz nach 10, in einem Hotel in Berlin. Uns gegenüber sitzt Tom Schilling und atmet.
Noch nicht?
Ja. In aller Ruhe.
Und wie ist immer so bestens angezogen.
Das kennen wir nicht anders. Dein Achtsamkeitslevel auf einer Skala von 1 bis tiefenentspannt, wo befindest du dich aktuell?
1 bis 10, 10 ist tiefenentspannt, 10 ist so richtig gut.
So richtig durchgeatmet, so richtig fertig geatmet.
Ich gebe mir eine 4.
Eine 4.
What?
So. Was ist da heute schiefgelaufen, dass es nur eine 4 ist?
Ich bin ja, also die unwitzige Antwort ist, dass ich ja doch auch so ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich so Interviews machen muss und da geht der Puls dann doch, also es ist nicht, jetzt nicht mein Home-Turf, so, ne?
Ja. Aber könntest du dann irgendwas daraus ziehen? Also ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt in diesen Therapiestunden, die du da immer wieder ja eher so in Rückblenden durchläufst, so die Tipps, die du an die Hand gegeben gekriegt hast. Hilft das dann irgendwie auch über den Dreh hinaus oder ist das komplett abgekapselt?
Ja, es ja, doch, das könnte schon helfen. Nur ist der Mensch oder ich so vergesslich und ich kann die guten Sachen nicht so gut bewahren. Und suche mir dann, find dann Gott sei Dank immer wieder neue, an denen ich mich festklammern kann. Aber eigentlich bräuchte man nicht viel mehr als dieses Buch, ja. Also so ging es mir auf jeden Fall beim Lesen. Mhm. Das ist ja doch fast eher Therapie als Krimi.
Ja. Denn ich meine nur so, also was wir immer so hören von Drehs, von eurer Arbeit als schauspielende Menschen, ihr müsst ja grundsätzlich eigentlich schon eine Wahnsinnsgeduld mitbringen. Und müsst viel Zeit überbrücken und müsst euch wahrscheinlich auch zwischendurch runterleveln, gerade wenn du aus einer anstrengenden Szene rauskommst. So, ich habe gedacht, das hat doch eigentlich schon was recht Achtsames, oder?
Also die Achtsamkeit könnte auf jeden Fall helfen, um besser mit den Anforderungen des Berufs klarzukommen. Ne? Ganz viele Aufgaben und Übungen aus den Schauspielschulen haben auch natürlich eine große Ähnlichkeit mit den Achtsamkeitsübungen. Mhm. Ja.
An was erinnerst du dich ganz speziell?
Naja, also Atmen und Relaxation ist quasi das allerwichtigste Tool bei Lee Strasberg. Nur der entspannte Schauspieler kann auch inneren Tumor spielen. Ne? Mhm. Also das geht nur mit einer großen Anspannung. Das ist übrigens auch das die Parallele zu Tennis. Tennis, die härtesten Schläge machst du, wenn du eigentlich absolut locker bist. Es ist eine Gleichzeitigkeit von Kraft und Loslassen.
Bist du jetzt nicht unbedingt beim Tennis, aber in der Schauspielerei über die Jahre darin besser geworden, achtsam zu sein und die Entspannung zu holen für den Aufschlag?
Ja, also was ich auf jeden Fall gebessert hat, ist, dass ich nicht mehr, bevor ich dran bin, irgendwie 30 Zigaretten rauchen muss und denke, oh fuck, fuck, ich schaff's nicht, sondern es akzeptiere dieses unangenehme Gefühl, ne, was man hat, was der Schauspieler an sich hat, die Einsamkeit des Schauspielers im Trailer, bevor er dran ist, müssen wir mal einen Aufsatz drüber schreiben, ja, sehr speziell. Also du kannst es eigentlich nur akzeptieren, glaube ich. Mir helfen diese Übungen nicht. Aber einfach zu sagen, es ist so und es wird so bleiben und ich werde immer aufgeregt sein und habe immer Angst zu versagen, das nimmt schon mal ein bisschen Druck.
Was machst du jetzt, wenn es nicht mehr die 30 Zigaretten sind?
Reichen 20?
ich mache tatsächlich, also wenn ich richtig Druck habe, mache ich ein paar Liegestütze.
Mhm. Ja. Auch nicht schlecht.
Ja. Ist so eine Frage, die ich mir, also gerade was du erzählst, seit vielen Jahren schon stelle, so dieses Theater gegen Drehen am Set. Weil ich habe eigentlich immer gedacht, so mit meinem eigenen Theater-Background, die Anspannung fand ich da immer besonders groß, weil du ja nur diesen One-Shot hast. Du gehst raus, das Publikum ist da, du spielst die Szene und die ist entweder gut oder sie ist mittelmäßig oder sie ist scheiße. Beim Dreh kannst du es 5, 6, 7, manchmal 30 Mal machen. Auf der anderen Seite denke ich dann, gerade das kann ja auch ins Paradoxe führen, dass du auch nach 30 Mal noch denkst, es war aber jetzt nicht das dabei, was ich eigentlich liefern wollte.
Ja, also ich würde sagen, das ist gar nicht also das ist nicht das, was ich als größte Herausforderung sehe oder als den größten Unterschied ist. Für mich eher, dass die Kamera ja ein viel, viel größerer Lügendetektor ist. Auf der Bühne kannst du ganz viele Sachen ein bisschen schummeln, stimmt, herstellen, dich wegspielen, bla bla bla. Aber wenn du in einem Close-Up bist und wenn du am Set bist und alle dir zugucken, dann sehen die halt, dass deine Oberlippe zittert und dass du nicht entspannt bist. Und wenn du merkst, ich zitter, aber ich sollte gar nicht zittern, ich spiele jemand, der total selbstsicher ist, dann wird alles immer nur noch schlimmer und Genau. Und das ist die, das ist, wie Ben Becker mal zu mir sagte, dieses Maschinengewehr von Filmkamera, was auf uns gerichtet ist, was halt so unerbittlich ist.
Aber was machst du in so einem Moment, wenn das passiert?
Was macht man dann? Also erstmal versucht man alles zu vermeiden, was dazu führen könnte, dass das passiert. Es bedeutet ja eigentlich erstmal, dass man sich sehr unwohl fühlt. Heißt, warum fühlt man sich unwohl? Weil man Angst hat, dass man entlarvt wird, dass man nicht diese Figur ist. Was könnte dazu führen, dass man sich nicht wohlfühlt in der Figur, dass man ganz simpel seinen Text nicht kann, dass man nicht weiß, was die Figur denkt in der Situation, und da dem kann man natürlich vorweg das kann man natürlich verhindern, indem man sich besser vorbereitet. Deswegen bin ich muss er wirklich sehr fest im Sattel sitzen. Das andere sind natürlich die Leute, mit denen man arbeitet. Vertraue ich jemandem, ist mir jemand wohlgesonnen, dann gibt's eigentlich keinen Grund, aufgeregt zu sein. Und selbst wenn man aufgeregt ist, wenn Schauspieler sehr, sehr nervös sind, dann würde ein guter Regisseur, Regisseurin irgendwie das schaffen, ein Setting zu finden, wo jeder sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Insofern, ja, eigene Vorbereitung und gucken auch, dass man mit guten Leuten arbeitet, wenn möglich.
Vorbereitung heißt bei dir, abgesehen von so technischen Hausaufgaben machen wie Text können, dass du gerne einen langen Vorlauf hast, bevor du mit einem Projekt startest? Oder führt das eher noch dazu, dass es schlimmer macht, wenn die Zeit, bis es dann endlich losgeht mit dem Dreh, eher länger ist?
Nee, irgendwann fällt mir auch nichts mehr ein, was ich machen kann. Aber meistens ist es so, dass beim Film die Zeit eher zu kurz ist als zu lang beim Film, in der Vorbereitung. Also alle wollen gerne nochmal schieben oder so, und also jedes Department. Die Bücher sind noch nicht ganz fertig und so, und wird versprochen, nächstes Mal wird alles besser und so. Also passiert selten.
Aber wie sah die Vorbereitung hier konkret aus? Was hast du gemacht?
An den üblichen Sachen, die man natürlich machen kann. Man kann so Achtsamkeitsseminare belegen. Man könnte mit Strafverteidigern sprechen, ja, was ich auch gemacht habe. Man kann aber hier sehe ich tatsächlich die Aufgabe für mich, um mich sicher zu fühlen, bei einer Serie, wo ich in jedem Bild drin bin und wo ich sehr, sehr viel spreche und sehr dominant bin als Figur, also keiner, der ständig nur reagiert, sondern der auch wirklich die Leute in Grund und Boden labert, ne? Ist nochmal anders, also so ein Film, wo Clip, Clap und so, da muss man sich nicht so akribisch drauf vorbereiten, aber wenn man wirklich so ein Scene-Leader ist, dann muss ich auch eine 10, 20 Seiten-Szene irgendwie, und wir hatten ein paar lange Dinger irgendwie, zum Beispiel die im Kindergarten, wo sie da dieses Officer-Meeting machen oder so, die liegt halt dann im Dreh relativ weit hinten, aber die muss ich schon vorher kennen, weil abends nach einem Drehschluss oder so um 19, 20 Uhr kann ich nicht mehr so eine lange Szene lernen, und dann habe ich nur noch begrenzte Möglichkeiten. Das heißt, also all diese Sachen muss ich vorher schon irgendwie, damit ich dort mich richtig wohlfühle und damit ich da dann die Möglichkeit habe, mich nicht um den Text zu kümmern. Also Text, das ist das Allerwichtigste. Es gibt ganz viele Schauspieler, die das bestätigen. Laurence Olivier zum Beispiel sagt, oder Anthony Hopkins, du musst das muss das Wenigste sein, was du dich kümmerst. Alles andere ist so viel, sonst nimmt es hier so viel von dem, was noch möglich ist.
Emma Thompson fiel mir noch ein, die uns da auch mal einen Vortrag drüber gehalten hat.
Das heißt, du kannst theoretisch vorm ersten Drehtag schon das komplette Drehbuch?
Ja, und teilweise auch die Texte von den anderen.
Und was passiert oder wie gehst du damit um, wenn gelbe Seitenräume reinkommen und der Text kurzfristig geändert wird?
Das ist dann nicht schwer.
Das ist
einfach
Routine.
Das ist dann schnell zu machen.
Nervt dich das, wenn du mit jemandem spielst, der nicht so vorbereitet ist?
Ja, also wenn er das durch was anderes, irgendwie durch eine wirklich große Spontanität, durch eine große Lebendigkeit irgendwie auszugleichen weiß, dann ist mir das so ein bisschen egal, weil jeder ist irgendwie anders. Wenn dann alle Sachen irgendwie so ein bisschen, dann denke ich irgendwie, arbeite ich schon lieber mit Vollprofis zusammen.
Das nur gerade gedacht, weil ja auch in der Serie es wahnsinnig viel Schlagabtausch gibt und du fürs Timing ja dann wahrscheinlich auch die Anschlüsse brauchst.
Voll. Klar macht man die Anschlüsse auch im Schnitt, aber schon geiler irgendwie am Set irgendwie richtig irgendwie ein Gefühl für die Szenen zu bekommen, und weil dann fließt es halt einfach. Und jedes Mal, wenn jemand irgendwie zögert und du denkst jetzt, aber eigentlich hättest du doch schon lange irgendwie den, aber weil du denkst wahrscheinlich jetzt, ob du dran bist, und schon katapultiert dich ja letztlich aus der Szene raus. Und man denkt so, okay, so wie so eine Stock in der Speiche.
Ja, genau, kann ich mir vorstellen. Ist das grundsätzlich eine Rolle gewesen, die dir dann in dem Gesamtkontext dessen, was du auch gerade erzählt hast, entgegenkommt? Weil der Typ ist ja nun mal einfach 8x30 Minuten unter Strom.
Ja, finde ich geil. Ja. Ja, super geile Rolle. Also für einen Schauspieler eh ein Geschenk. Also so eine ambivalente Rolle von jemand, der so fragwürdige Dinge tut und die man auch ganz unterschiedlich beleuchten kann. Ne? Also auch in der Vorbereitung habe ich wirklich sehr, sehr eng an dem Buch gearbeitet und war einfach von Anfang an ein Riesenfan von dem Buch. Und dann ist es aber auch umgeschlagen, sodass ich dachte, oh Gott, der ist ja auch wirklich ein Riesennarzisst und so. Und ja, immer sind die anderen schuld und so. Also, ne?
Ja.
Seine Frau vor allem.
Ja, ja, ja.
Die sind immer schuld.
Immer ist die Frau schuld.
Ja, ja, ja. Hat sich deine Einstellung zum Thema Gartenhäcksler als Problemlösung verändert über den Dreh?
Dass es eine Problemlösungsmöglichkeit wäre?
Ja, also.
Also klar, schaut man Gartengeräte jetzt anders an. ja, kommt mir manchmal der Gedanke.
Wie viel kriminelle Energie steckt in dir?
Also die ehrliche und langweilige Antwort ist ganz, ganz wenig. Ja.
Also irgendwas auf dem, du musst jetzt nicht sagen, irgendwas auf dem Kerbholz, ein Punkt.
Ja, so die üblichen Sachen, klar, natürlich. Ja. Also
Mord.
Ein Punkt, ja.
ja. Jemanden mal mit einem Tennisball vielleicht abgeschossen, absichtlich.
das macht man, glaube ich, immer. Das, ja. Wenn jemand am Netz ist oder so, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder dran vorbei oder durch die Mitte.
Ja, ich meine,
man entschuldigt sich danach natürlich.
ja,
von Herzen.
Förmlich, sorry. Ja, genau. Du, echt keine Absicht, also ganz wirklich nicht. Ja.
Ach, das ist ja schade.
Das finden wir auch sehr schade. Wir wollten gerade jetzt anfangen, lustig, über die Möglichkeit der Lesbarkeit einer Parabel hinter der Geschichte zu reden, wie man sich seiner Probleme entledigt im Leben.
Ja, ich habe trotzdem noch, ich habe auch ein Problem. Mhm. Wie steht's um eine zweite Staffel?
Liegt in euren Händen. Ihr müsst das euren Zuhörern gut verkaufen und sagen, dass das wirklich sehenswert ist. Und wenn die dann das zu Ende gucken, dann sehen das ja die Netflix-Leute und dann sagen die, oh, brav zu Ende geguckt, dann wollen die bestimmt noch mehr.
Aber du wärst bereit.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Also
das wollte ich hören.
Unseren 6,8 Milliarden eine Stunde Filmhörerinnen und Hörern soll es nicht liegen, weil die werden jetzt alle achtsam morden gucken. Und achtsam morden im Nachgang, alles was sie dann gelernt haben. Vielen Dank, Tom Schilling, wieder mal für den schönen Besuch in eine Stunde Film.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mr. Riefenstahl, if you had your life to live over again, how would you live it?
I think my life was very hard, but also very rich. I think I would say yes, I want to live again.
The same way you did?
This I don't know. I hope I would make so many mistakes, yes. But
what do you think are your mistakes?
My mistakes?
Yes. Would you say that one of them was your close association with Hitler? Do you feel that that was a mistake? Looking back now.
Premiere von dem, was ihr gerade gehört habt, war in Venedig bei den Filmfestspielen, außer Konkurrenz allerdings, denn Riefenstahl von Regisseur Andres Feil und Produzentin Sandra Maischberger ist ein Dokumentarfilm und Dokumentarfilme dürfen ja im Wettbewerb in Venedig einfach nicht mitspielen. Es ist ein Dokumentarfilm über, ja wen wohl, die umstrittene Regisseurin Leni Riefenstahl natürlich, die nicht nur Bergfilme gemacht hat, sondern auch unter anderem Berlin 36, diesen Olympiafilm und ein sehr fragwürdiges Verhältnis zu Adolf Hitler hatte. Quasi kann man schon sagen, seine Haus- und Hof-Dokumentaristin war. Triumph des Willens, Olympia schon angesprochen, zwei der sicherlich berühmtesten Riefenstahl-Filme. Anna, ab Donnerstag ist diese Doku jetzt im Kino über sie. Wie nähert sich denn der Film dieser historisch sehr fragwürdigen Person an?
Ja, historisch fragwürdig an dieser Person ist ja vor allem auch, dass sie im Nachgang immer noch behauptet hat, nichts falsch gemacht zu haben, was es wirklich fast tragisch werden lässt. Und dieser Film ist der Es kann nicht anders sein, es ist nur der Versuch einer Annäherung. Es gab einen Nachlass, als Leni Riefenstahl gestorben ist, der bestand aus 700 Kisten. Und diesen Nachlass hat Sandra Maischberger gesichtet, zusammen mit natürlich anderen Menschen, die darauf spezialisiert sind, historische Nachlässe zu sichten, und hat daraus dann mit Andres Feil diesen Film montiert. Und die gehen der Frage nach, wer diese Frau war, aber natürlich auch, was ihre Bedeutung für heute ist. Also es gibt Bilder von ihr, immer wieder Porträts im Laufe der Zeit, aber eben auch sehr entlarvende Interviewausschnitte. Es gibt natürlich Filmmaterial, es gibt Interviewausschnitte, da kräuselt sich wirklich alles, zum Beispiel ein Ausschnitt aus einer Fernsehtalkrunde im EDR, ich glaube Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, und ich lasse diesen Ausschnitt jetzt tatsächlich mal bewusst länger stehen.
Ich habe nie einen Dokumentarfilm machen wollen. Es ist an mich herangetragen worden und ich habe...
Von wem?
Es ist von Hitler. Hitler hat...
Dann hätte ich ihn abgelehnt.
Ja, Sie hätten, aber es hätte ihn niemand abgelehnt. Damals war die ganze Welt von Hitler begeistert. Damals hat Herr Churchill hat ein Jahr nach dem gesagt, ich beneide Deutschland um seinen Führer. Und ich habe auf dem Parteitag die ganzen Diplomaten gesehen. Sie haben Hitler den Hof gemacht. Ich habe das in meinem Film gar nicht aufgenommen.
Wir machen Ihnen ja auch
keinen Vorwurf. Ja, ich meine, nein, weil die Frau sagt, sie hätte das nicht gemacht. Damals waren die ganzen Botschafter vertreten. Deutschland war nicht ganz anerkannt.
Die Welt für mich.
Nein, aber die ganze Presse. Ich habe damals nicht voraussehen können und viele Millionen andere auch nicht, was einmal geschehen würde. Und das muss man einmal glauben. Man kann nicht immer... Ich wäre glücklich, in Ihrer Lage gewesen zu sein heute, wenn ich das erlebt hätte. Ich wäre glücklich, wenn ich das erlebt hätte. Denn ich könnte heute sagen, ich habe das geliebt, ich wusste davon. Aber es ist ja viel schwerer heute für die Menschen zu sagen, wenn sie es nicht gewusst haben, ich habe es nicht gewusst, weil man ihnen nicht glaubt. Man glaubt ihnen ja nicht. Und das ist sehr schwer, glauben Sie mir, das ist unheimlich schwer.
Nach dieser Sendung gab es hunderte von Zuschriften, die sie akribisch archiviert hat und die auch tatsächlich fast alle in diesem Nachlass mit drin sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, also du sprichst von 700 Kisten. Also ich glaube, mein Nachlass aktuell passt in ungefähr 7 Kisten. Wie umfangreich ist dieses Archiv? Was zum Teufel war denn da alles drin?
Also generell ist es Wahnsinn, was sie alles aufgehoben hat, aber eben auch, was sie nicht aufgehoben hat. Also der Film wirft beim Gucken selbst schon die Frage auf, wie leicht man selbst manipulierbar ist, weil sie in diesem Nachlass natürlich auch manipuliert hat, weil sie Dinge bewusst nicht da reingemacht hat und andere ganz bewusst. Und das ist dann aber auch dieser Bogen, denn die Premiere war eben in Venedig, genau da, wo auch einige von Riefenstahl im faschistischen Italien Filme von ihr gezeigt worden sind.
Während ihrer mehrwöchigen Premierentour für Olympia schreibt sie an Hitler: Mein Führer, wie kein anderer Mensch verstehen Sie es, anderen Freude zu bereiten. Als ich hier am Lido zur Filmbiennale ankam, fand ich als erstes Ihre herrlichen Rosen und das Geburtstagstelegramm vor. Ich konnte es gar nicht fassen, dass Sie bei Ihrer wahnsinnigen Arbeit auch nur eine Minute an mich denken konnten.
Es ist schon ekelhaft, auch wie anbiedernd das alles war.
Ja, du hast in Venedig, wenn wir da schon beim Bogen schließen sind, mit Sandra Maischberger drüber gesprochen, die den Film produziert hat.
Ja, es ist, ich habe eine neue Kategorie eröffnet an Interviews, nämlich ein Fahrstuhl-Interview. Wir sind nicht Fahrstuhl gefahren während des Gesprächs, wir waren kurz davor.
Ich dachte, es wäre ein Interview, wo es mal rauf und mal runter geht.
Das auch. Es ist ein Interview im Stehen gegenüber der Fahrstühle. Also entschuldigt bitte die Atmo, das war der ruhigste Raum überhaupt während dieses Junkets. Die internationalen Kollegen haben draußen auf der Terrasse gesessen, aber das war katastrophal laut. Deswegen haben wir uns zurückgezogen.
Ja, vor den Fahrstuhl.
Wo man hört so, ab und zu ein kleines Ping.
Ping.
Wir sind hier in Venedig. Mhm. Ist das für Sie so eine Art Kreis, der sich schließt, mit Riefenstahl gestern Abend auf dem Festivalgelände Premiere gehabt zu haben?
Es ist ein Kreis, der sich in persönlicher Hinsicht schließt, weil ich ja in Italien auch aufgewachsen bin und deswegen das für mich etwas Besonderes ist. Aber vor allem natürlich, Leni Riefenstahl hat ihre Filme hier präsentiert, sie hat ihre Preise bekommen. Wir haben im Nachlass ein Foto gefunden, das zeigt die junge Leni Riefenstahl am Strand. Und darüber hat sie handschriftlich geschrieben, Lido 24. Das ist genau vor 100 Jahren. Also 24, das war noch bevor sie ihre Filmregisseurkarriere gestartet hat. Aber es zeigt doch, dass es eine interessante Déjà-vu-Situation hier gibt.
Ist es gestern Abend bei der Premiere, haben Sie das Gefühl gehabt, Sie haben den Film ja auch schon in Berlin gezeigt, dass das Publikum ihn ein bisschen anders aufgenommen hat als das deutsche Publikum? Auch wenn es eine Branchenveranstaltung natürlich war in Berlin.
Also die Branchenveranstaltung kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit dem, was wir gestern Abend hatten. Ich bin ziemlich sicher, dass die Rezeption im Ausland unterschiedlich ist. Einerseits ist es schwieriger, dem Film zu folgen, weil es doch eine sehr deutsche Geschichte ist mit sehr vielen deutschen Tönen und auch sehr vielen deutschen Anspielungen, die schon auch Konzentration erfordert von Menschen, die nicht aus Deutschland sind. Andererseits gibt es im Ausland weniger Scheu, sich mit Riefenstahl zu beschäftigen, weil nicht jeder dieses historische Gepäck mit dabei hat, das wir Deutschen immer tragen.
Wenn wir nochmal ein Stück zurückgehen, natürlich gestern Abend die Premiere, aber zu den Anfängen. Wie kam es überhaupt, dass Sie zum einen das Erbe, den Nachlass angeboten bekommen haben, beziehungsweise sich dafür eingesetzt haben und dann der Film entstanden ist?
Ich habe vor über 20 Jahren ein Interview mit Leni Riefenstahl geführt, in ihrem Haus in Pöcking, anlässlich des 100. Geburtstags, produziert von Hans-Jürgen Panitz, der schon Die Macht der Bilder gemacht hatte mit Rai Müller, einer meiner Lieblingsdokumentarfilme aller Zeiten. Ich habe dieses Haus in Pöcking verlassen und war so unzufrieden mit diesem Gespräch, dass ich mir den Film, den Panitz daraus gemacht hat, maximal einmal angeschaut habe. Ich war nicht glücklich, ich hatte das Gefühl, ich war neugierig auf Riefenstahl. Und ich habe keine Person getroffen, sondern eine Fassade, und es ist mir, fand ich, nicht gut genug gelungen, da überhaupt dahinter zu steigen. Aber ich bin so immer in diesem Universum geblieben, wenn Sie so wollen, und habe dadurch erfahren, im Dezember 2016, dass Riefenstahls Lebensgefährte oder Mann dann plötzlich gestorben war. Der war 40 Jahre jünger, keiner hat damit gerechnet, er selbst offensichtlich auch nicht, denn dieses Haus war in einer Unordnung hinterlassen. Und alles, was klar war, ist, dass dieser Nachlass, alles, was in dem Haus ist, an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehen sollte. Das hatte Riefenstahl selber noch verfügt nach Berlin, wo sie herkam. Und ich habe mich dann quasi an diesen Nachlass drangehängt und habe ein paar Monate lang daran gearbeitet, den ersten Zugang zu bekommen. Ich musste die Stiftung Preußischer Kulturbesitz natürlich davon überzeugen, dass sie uns vertrauen, dass wir mit ihnen die Kisten, 700 Stück, öffnen und dann dafür eben das, was wir finden. Dann haben wir angefangen zu arbeiten, irgendwann mal im Jahre 2018. Es ist sehr lange her.
Aber 700 Kisten, also ein Berg an ungesichtetem, wahrscheinlich auch unsortiertem Material. Wo haben Sie da angefangen?
Das Interessante ist, dass Leni Riefenstahl ja als eine große Archivarin galt. Und ja, sie hat ein System, auch in ihren Akten. Sie hat akribisch alles aufgehoben, von den ersten Zeitungsausschnitten in den 20er Jahren bis hin eben dann zu den letzten Dingen, die sie selber noch sortieren konnte. Und trotzdem gibt es darin auch ein Durcheinander, weil natürlich nicht in jeder Filmdose tatsächlich dann mit oder ohne Hitler, so ist die Beschriftung, tatsächlich sich dann die entsprechenden Ausschnitte so finden. Und was man vor allem gesehen hat, ist, dass dieser Nachlass gefilzt, gesäubert, kuriert war von ihr selber. Sie ist häufig offensichtlich durchgegangen, hat wahrscheinlich schon nach 45 direkt am Tag des Kriegsendes begonnen, Dinge zu vernichten, die sie belasten hätten können. Also es war eine anderes Pfeil, der Regisseur sagt, eine detektivische Arbeit, und das stimmt.
Wenn Sie aber sagen, sie hat es selber in irgendeiner Art und Weise schon kuratiert, also hat sie eigentlich ihren eigenen Nachlass schon wieder manipuliert?
Ja, hat sie. Eindeutig. Und das Interessante ist, eben die Leerstellen, das war unsere, sozusagen unsere Versuchsanordnung. Es gibt Leerstellen, die man aber, man findet Spuren, also beispielsweise dieses Interview Daily Express 1904. Wir haben es dann gefunden im Original sozusagen, haben es in einem Archiv recherchiert, und sie gibt dieses Interview 1934 und sagt dem Interviewer, dass sie Mein Kampf 31 gelesen hat schon und dass sie von der ersten Seite an eine überzeugte Nationalsozialistin war. Also das Gegenteil dessen, was sie öffentlich immer behauptet hat, dass sie eine völlig unpolitische Künstlerin sei. Das sind zum Beispiel diese kleinen Fundstücke, die man dann aber eben dann ergänzen musste mit Arbeit in Archiven in Polen, in Frankreich, in England, in Amerika. Deswegen mussten wir die Leerstellen eben dann auch füllen.
Dieses Leerstellenfüllen, sind Sie da offene Türen eingerannt oder war das tatsächlich eher relativ schwierig, tiefer zu gehen und die Türen, die Sie öffnen wollten, natürlich auch erstmal zu finden?
Mal so, mal so. Also es gab zugängliches Material im Bundesarchiv, zum Beispiel sehr hilfreiche Kolleginnen und Kollegen. Aber das haben natürlich, also Monika Preischl ist mit Mona Albira und Christiane Kämmerer sind die drei gewesen, die sich um diese Dinge gekümmert haben, die in den Archiven recherchiert haben, die Rechte festgestellt haben, die Provenienzen klären mussten. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Arbeiten auch gewesen für diesen Film.
Würden Sie sagen, durch diese jetzt mindestens 6 Jahre nochmal intensive Beschäftigung mit der Person Leni Riefenstahl, dass Sie sie besser greifen können als vor 20 Jahren bei Ihrer ersten und einzigen Begegnung mit ihr?
Definitiv. Ich wusste, dass sie politisch nicht unschuldig war. Das konnte man ahnen jedenfalls. Sie hat es aber immer abgestritten, dass sie überhaupt politische Gedanken hatte. Und ich habe dieses Haus damals verlassen und der über Leichen geht, weil sie einfach die tollsten Produktionsmittel von Hitler und Goebbels an die Hand bekommen hat. Im Nachlass habe ich eine Frau entdeckt, die, wenn sie unverstellt gesprochen hat, und da sind diese aufgezeichneten Telefonanrufe eigentlich der Kronzeuge, dann hat sie bis hin zur Holocaust-Leugnung und dem alten Idealen nachtrauern einen tieferen Blick in ihr Innerstes gewährt, als sie es jemals auf der offenen Bühne gemacht hat. Diese Telefonanrufe, das ist die unverstellte Leni Riefenstahl. Sie hat sich Filme, in denen sie krank ist, im Krankenhaus zerstört ist, auf ihrem Totenbett letztlich dann ihr Leben aushaucht. Also sie hat alles dieses auch zugelassen und jedenfalls bis zu den frühesten letzten Aufnahmen, wo sie noch gelebt hat, hat sie es nicht gelöscht.
Was war ihr Anspruch? Also bitte nicht falsch verstehen, aber der Film scheitert ja auf eine gewisse Art und Weise. Aber das Scheitern ist ja sehen.
Ich bin gespannt, wo scheitert er denn?
Nein, sie wirklich zu greifen und die eine Antwort zu finden. Der Film gibt ganz viele Antworten. Ja. Aber er scheitert auf hohem Niveau, also er scheitert nicht künstlerisch, um Gottes Willen, aber es ist ein, was war Ihr Anspruch mit dem Film?
Sie werden wiederum verstehen, dass ich sage, nein, er scheitert nicht, logischerweise, aber ich finde, also unser Ziel ist, das war von Anfang an die einzige Leitfrage, die bis zum Ende auch geblieben ist. Also wer war diese Frau und was ist ihre Bedeutung für heute? Das ist eigentlich für mich die wichtigste Botschaft. Also ich möchte nicht, dass jemand in diesen Film nur geht, weil er sich aus welchen Gründen auch immer für die Person, den Prototyp für Fake News, ein Prototyp für Leugnung eigener Taten oder Verantwortlichkeiten, ein Prototyp für Manipulation, ein Prototyp für Propaganda und eben auch ein Prototyp für faschistisches Gedankengut. Was heißt das? Die Kraft des Schönen, des Gesunden zu preisen. Und das heißt aber auch immer, das Ungesunde, das Nichtschöne abzulehnen. Das kann eben dann bis hin zum Vernichtungswillen gehen. Und so war es in der Nazizeit. Dafür ist sie verantwortlich. Und wir leben in einer Zeit, in der viele von diesen Mustern wiederkehren. Ich möchte, dass die Menschen aus dem Film gehen und sich selber ertappen wollen oder sich selber fragen müssen, was würde ich denn tun? Wie viel Riefenstahl steckt in mir? Wie leicht bin ich verführbar? Das wäre eigentlich mein Anspruch. Wenn das gelingt, dass man sich irgendwo in der Gegenwart befindet und bei sich selbst, bin ich zufrieden.
Glauben Sie, dass Leni Riefenstahl heute Influencerin oder Ähnliches wäre?
Ich hatte das Gefühl, ich bin dem ersten Instagirl begegnet, weil sie sich permanent selber gefilmt hat, wenn Sie so wollen. Sie hat sich als schon in Szene setzen lassen, als junge Frau gefilmt hat. Also sie hat sich dann selbst in Szene gesetzt und eben bis zuletzt durch ihren verlängerten Arm, den Lebensgefährten, später Ehemann Horst Kettner, hat sie sich in allen Lebenssituationen filmen lassen. In der Badewanne, auf dem Totenbett, im Krankenhaus. Alles, was Leben ist, verkaufen als Inhalt. Ja, das ist sehr heutig. Sie wäre heute ein absolutes Instagirl.
Frau Maischberger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen hier in Venedig.
Riefenstahl als Instagirl, den Film Riefenstahl, den solltet ihr euch ab morgen im Kino angucken und durch Geschichte lernen. Immer und immer wieder gibt's da kein zu viel.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, wir lassen euch nicht gehen aus dieser Folge heraus, ohne einen kurzen Blick in Anora geworfen zu haben, den neuen Film von Sean Baker. Das ist der Macher von Tangerine L.A. und The Florida Project. Beides sehr tolle, sehr avantgardistische, anspruchsvolle Filme, sehr New Hollywood oder nennt es Indie, wenn ihr wollt. Die Story jetzt hier, Anora, genannt Annie, ist Stripperin in einer Bar in Brooklyn und lernt dort eines Abends Ivan, genannt Vanya, kennen. Sie ist 23, er ist 21 und wie sich rausstellt, ist er der Sohn eines milliardenschweren russischen Oligarchen auf Besuch in Amerika. Der hat Bock auf Party, Annie hat Bock auf Geld und Luxus und gefühlte 3 Wimpernschläge später checkt sie mit Vanya und dessen Rich Kid Kumpels nach einem Flug im Privatjet in einer Suite in Las Vegas ein.
Willkommen zurück, Mr. Sacharow. Ihre Suite ist schon fast fertig. Wir wussten nicht, dass Sie kommen und Ihre Suite war noch belegt. Aber die sind raus. Und das Housekeeping ist jeden Moment fertig.
What the fuck, Mann? Willst du mich also verarschen? Du meinst, ich muss warten? Du meinst, wir müssen erstmal warten, Bro? Ja? Ja?
Zeig's ihm, Vanya.
Ich verarsch dich doch nur, Alter. Wir waren hier unten. Schön, wieder hier zu sein, immer wieder.
Wunderbar.
Los, wir nehmen das scheiß Casino auseinander.
Na dann, viel Spaß.
Also, Annie und Vanya haben da eine gute Zeit mit Vanya, Papas Oligarchenkohle. Wann kippt die Party und in welche Richtung?
Du hast auch schon mal einen Film gesehen, ne?
Möglicherweise.
Sie kippt genau da, als Vanya mit Annie das in Vegas macht, wozu sich vollgedröhnte Rich Kids manchmal hinreißen lassen. Du gehst für den nächsten Kick den Drogen nach bereits unzähligem Konsum dann irgendwann nicht mehr herstellen können. Mit einer Stripperin, die du seit einer Woche kennst, in eine Vegas Wedding Chapel und heiratest sie.
Keine gute Idee.
Nein, nicht, wenn du nicht weißt, welche Art Oligarch dein jetzt Schwiegervater ist, welche Art Psychopathin deine jetzt Schwiegermutter ist und warum Vanya zu beiden, zumindest seit er zu Besuch jetzt in Amerika war, auch keinen Kontakt mehr hatte. Es wird ab genau dieser Stelle sehr absurd. Mir dann auch manchmal ein bisschen zu slapstickig, vor allem die etwas zu vielen Szenen, in denen Annie sich einigermaßen robust mit den amerikanischen Exilabgesandten der mächtigen Russenfamilie auseinandersetzt. Also musst du dir so vorstellen, Papa und Mama sind irgendwo in Russland, die haben aber so Connections nach Amerika, nach New York und das sind dann so quasi albanische Schläger, aber so mit den ungefähren Fähigkeiten der 3 Stooges. Und das wird dann, ja, das wird dann so ein bisschen sehr, ein bisschen klamaukig, könnte man auch sagen manchmal. Aber auf der anderen Seite habe ich die Story, die sich dahinter verbirgt, hinter manchmal ein bisschen viel Klamauk, sehr gefühlt. Also dieses Ding Stripperin und Oligarchensohn, das hatte natürlich dann auch die ein oder andere Pretty Woman-Anspielung im Drehbuch, also Stichwort, ne, wenn sie dann zu ihm sagt, so lachen, hör, ich hätte es auch für 10.000 gemacht und er sagt, ich hätte auch 30.000 gezahlt. Das ist natürlich dann klare Reminenz an Julia Roberts und an Richard Gere. Ja gut, neues Zeitalter, neue Preise, alles ein bisschen übertriebener. Aber das kannst du natürlich auch sehr gut runterbrechen auf beispielsweise eine heutige Social-Media-Ebene, auf die Oberflächlichkeit unserer Zeit, auf gelangweilte junge Menschen, die immer den nächsten größeren Kick im Leben brauchen, also immer noch mal eins draufsetzen, bis man sich am Ende dann wirklich mal verzockt. Fun Fact am Rande, die Schauspielenden in diesem Film sind wirklich fast alle völlig unbekannt, bis eben auf Annie, also die Anora-Darstellerin, nämlich, das ist die 25-jährige Mikey Madison, die ist nämlich damit berühmt geworden, dass sie schon in 2 Rollen am Ende eines Films angezündet und brutal ermordet wurde. Und zwar einmal von Courtney Cox und einmal von Leonardo DiCaprio.
Ach Quatsch, also Scream und Once Upon a Time in Hollywood.
Ganz genau, ganz genau. Bei Once Upon a Time in Hollywood hat sie die Attentäterin Sadie Atkins gespielt. Das ist die, die ganz am Ende des Films zuerst von Brad Pitt und dann von dessen Pitbull ramponiert wird, um dann schließlich im Pool von DiCaprio und seinem Flammenwerfer gegrillt zu werden. Genau die Schauspielerin ist das. Und die andere Szene, du hast vollkommen recht, die ist aus Scream 5, in der sie den weiblichen Ghostface gespielt hat und am Ende von Courtney Cox in einer Küche auf einen aufgedrehten und angezündeten Gasherd geschmissen wird.
Auch eine Art, berühmt zu werden.
Oder?
Und wie sind die Rollenbilder hier jetzt im Film?
Die sind nicht unproblematisch, auch wenn, und das ist kein Spoiler, hier niemand wortwörtlich angezündet wird und verbrennt. Aber es gibt ja nun mal auch heute noch junge Frauen, die mit Körpereinsatz und mit Sex an ihr Ziel, nämlich an das Ziel, verlockend viel Kohle kommen wollen, selbst wenn das in einer sehr woken Zeit gerade vielleicht nicht mehr so gerne gesehen und auch in Filmen nicht mehr so gerne gezeigt wird, wo es sicherlich gut ist, dass dann nicht mehr so ein Augenmerk drauf liegt, aber also so Frauen gibt es ja nun mal nach wie vor noch, genau wie auf der anderen Seite auch so übergespoilte, verwöhnungsverwahrloste junge Typen, die jede Arbeit, jede eigene Leistung ablehnen, so nach dem Motto, Papa hat ja Kohle ohne Ende, reicht ja, wenn ich es einfach nur hirnlos ausgebe, und sich dann eben kaufen, was sie sonst nie kriegen würden, wo sie also nie eine Chance hätten, auch Menschen, die man vielleicht einfach nur haben will. So, dieses Spiel der beiden miteinander und irgendwie ab einem Punkt dann auch gegeneinander, das spielt Sean Baker mit seinen insgesamt sehr wenigen Schachfiguren, die er hier nur zur Verfügung hat. Es sind am Ende vielleicht nur im Kern 4 oder 5 darstellende Menschen auf der Leinwand. Das spielt er sehr gut aus in seinem neuen Film. Ein paar weniger nackte Brüste hätten es für mich auch getan. Also wir alle wissen, wie die aussehen. Ich muss die dann nicht 20 Mal in so einem Film sehen, nur weil die Hauptfigur eine Stripperin ist. Also ein paar Mal weniger hätte wirklich gereicht. Aber unterm Strich fand ich Anora in all seiner schon auch Widersprüchlichkeit und seiner Überhöhung und Übertreibung sehenswerter als vieles andere, was zurzeit sonst aus irgendeiner Hollywood 0815 Filmform Stanze kommt.
Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch Anora ab morgen auch anguckt. Die Jury in Cannes in diesem Jahr hat er überzeugt. Dort hat der Film in diesem Jahr die Goldene Palme gewonnen. Wir haben nächste Woche auch wieder nur Gewinner in eine Stunde Film. Welche das dann sein werden, lasst euch überraschen.
So, wir tun's auch. Wir tun's auch von Woche zu Woche. Passt schön auf euch auf, macht keinen Quatsch und keinen Blödsinn, beides nicht. Und noch viel wichtiger ist, dass ihr bitte auf gar keinen Fall irgendwas guckt, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.